Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Liebe Gemeinde, der Text heute ist eine wirkliche Herausforderung. Nicht, weil das Thema so kompliziert wäre, sondern weil er so vielschichtig ist. Ich rate euch dringend, lest ihn zu Hause noch einmal nach. Matthäus 4, die Verse 1 und dann die folgenden. Ihr findet das sofort. Es ist mir schwer gefallen, mich zu entscheiden, welche der Ebenen eigentlich heute sinnvoll zu bedenken sind. Und ich glaube, jetzt eine gute Entscheidung gefunden zu haben. Aber hört selbst. Da wurde Jesus vom Geist in die Wüste geführt, damit er von dem Teufel versucht würde, fängt unser Bericht von der Versuchung Jesu in der Wüste an. Kurz davor erzählt Matthäus, wie Johannes Jesus tauft. Und dieser Bericht endet mit den sehr bekannten Worten: Es kommt eine Stimme vom Himmel und Gott spricht, das ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Das ist ein wirklich schöner Moment. Wer möchte das von uns nicht gern hören, dass Gott über uns das ausspricht, dass er über dich sagt, du bist meine liebe Tochter, an dir habe ich Freude. Du bist mein lieber Sohn, ich freue mich so an dir. Das wäre ein stolzer und schöner Moment und ich kann dir sagen, das denkt Gott über dich, auch wenn du es vielleicht nicht denkst. So fühlt Gott über dich, auch wenn du es vielleicht gerade nicht fühlst. Aber es ist nur eine Mikrosekunde quasi zwischen diesem Moment der völligen Schönheit, der völligen Glaubenserfüllung, der völligen Harmonie und dem Augenblick, in dem der Teufel auf Jesus zugreifen will. Und es ist so, dass in unserem Text steht, der Heilige Geist führt Jesus in die Wüste, damit er versucht würde. Es ist nicht irgendein Zufall, es ist nicht irgendeine Gemeinheit, sondern es ist ein Teil des Planes Gottes, dass Jesus durch diese Situation hindurchgehen soll. Er muss durch diese Situation hindurchgehen. Es ist wie eine Lehrstunde, in der wir die Gelegenheit haben, dem Meister des Widerstands gegen die Sünde bei seiner Arbeit zuzuschauen. Es gibt so im Internet, das könnt ihr euch anschauen, wenn ihr Handwerker seid, gibt es so Meisterklassen-Videos. Da kann man Meistertischlern gegen ein bestimmtes Geld dabei zuschauen, wie sie ihre Dinge herstellen. Masterclass nennt sich das. Und das hier ist so eine Masterclass-Situation. Wir dürfen Jesus dabei zuschauen, wir müssen nicht extra dafür bezahlen. Das ist die gute Nachricht. Wir können sehen, wie er das tut, was uns so schwer gelingen will, nämlich der Versuchung zu widerstehen. Genau genommen ist es für uns sogar so gut wie unmöglich, der Versuchung zu widerstehen, weil wir so sind, wie wir sind. Bei dem normalen Menschen, bei uns, ist die Spanne zwischen einem heiligen Moment und dem Erliegen einer Versuchung oftmals sehr, sehr kurz. Da sind wir noch im Gottesdienst gewesen und schon auf dem Heimweg schneidet uns jemand die Vorfahrt und es kommen uns Worte in den Sinn, Gedanken in den Sinn, die nicht von Jesus inspiriert sind. Ganz sicher nicht. So wie Jesus kurz nach seiner Taufe das erlebt hat, erleben wir es auch. Wir haben gerade noch gebetet und quasi noch in das Gebet mischt sich ein schäbiger Gedanke. Da ist nicht so sehr, wir vergeben unseren Schuldigern, sondern eher so die Fluchworte aus dem Alten Testament. Oft braucht es bei uns nur einen einzigen Impuls, nicht mal einen zweiten Impuls, und schon ist die Versuchung da und bumm, sind wir schon erlegen. Es ist wirklich sehr leicht, uns von einem guten Weg abzuführen. Da ist ein wirklich bedeutender Unterschied zwischen dem Sohn Gottes, Jesus, und uns. Und wir sind klug beraten, das zu wissen. Denn eine Sache könnte uns in die tiefste Verzweiflung führen. Und Luther schon vor 500 Jahren hat sich dieser Frage gestellt. Er hat nämlich erkannt, dass wenn der Mensch nicht frei von Sünde bleiben kann, wenn er der Versuchung nicht widerstehen kann, dann muss er tapfer sündigen, hat Luther gesagt. Er hat es in einen lateinischen Begriff gefasst, pecca fortita, das heißt so viel wie sündige tapfer. Und das sollte heißen, wenn wir nicht vermeiden können, der Versuchung zu erliegen, dann sollten wir uns nicht von ihr in die Verzweiflung treiben lassen, dass wir nicht mehr glauben, würdig zu sein, Kinder Gottes zu sein, Töchter und Söhne des Allmächtigen zu sein, nur weil wir das tun, was wir nun mal tun, dass wir nämlich nicht der Versuchung widerstehen können. Jesus ist am Kreuz gestorben, um uns zu retten. Das müssen wir wissen, wenn wir diesen Text hören. Denn wir sind nicht Jesus. Das, was er hier tut, wird uns vermutlich nicht gelingen. Vielleicht mal in kleinen Augenblicken und nach einem Gottesdienst ist es vielleicht ein bisschen leichter, aber da wir nun mal nur einen Sonntag in der Woche haben, ist es am Mittwoch sicherlich nicht der beste Tag, um zu widerstehen. Das müssen wir wissen. Wir begegnen Jesus hier in drei Dimensionen der Versuchung. Wir können ihm dabei zuschauen, wie die erste Dimension die der Körperlichkeit ist. Hunger ist das Thema. Uns fallen auch andere Themen ein, wenn es um körperliche Versuchung geht. Das zweite Thema wird sein, dass es um Glaubensfragen geht. Auch das ist ein Thema, wo der Verwirrer, wie der Teufel in der Bibel genannt wird, der Diabolos, der alles durcheinander wirft, Freude daran hat, seinen Spaß richtig daran hat, an uns rumzuwirtschaften. Und das dritte ist, wer ist hier der Boss? Da gab es mal eine Fernsehserie dazu, das war aber lange vor der Zeit der Jüngeren hier. Wir Älteren haben die noch geschaut. Nach 40 Tagen und 40 Nächten, und das ist die harte Form des Fastens, wo man nicht mal nach Einbruch der Dämmerung etwas isst, sondern Jesus hat also 40 Tage und 40 Nächte nichts gegessen, er hat also in der Wüste offenbar nur getrunken, haben wir ein sehr schlichtes Szenario eigentlich vor uns. Es ist wirklich schlicht und systematisch eingefädelt, denn es findet alles in der Wüste statt, wo alle Menschen Hunger haben und niemand kann Hunger und Durst dort ausweichen. Was du nicht mitgebracht hast, hast du nicht. Und es gab in der Zeit Jesu und danach noch lange Zeit, gab es Eremiten, die gingen bewusst in die Wüste, um zu üben, wie man dem Körper etwas entzieht. Das war eine geistliche Übung. Dahinter war der Gedanke, wenn ich nicht esse, wird meine Seele sich möglicherweise mehr Gott zuwenden. Die Fastenzeit lässt in dieser Hinsicht zu Experimenten Raum, aber wir dürfen nicht vergessen, das ist eine Übung. Das ist nicht die ganze Wahrheit über dich und deinen Glauben. Es ist ein Versuch, mal zu gucken, ob man damit etwas erreichen kann für seine Seele. Dorthin wird Jesus vom Heiligen Geist geführt und es ist der Weg in die Entbehrung. Jesus stellt sich seiner Leiblichkeit als Gottes Sohn. Wir erinnern uns, Jesus war, bevor er geboren wurde, das ist der Gedanke der Trinität, im Himmel bei Gott. Keine Kälte, kein Hunger, keine Körperlichkeit vermutlich, sondern einfach reine Schönheit, reine Leichtigkeit, alles ist bestens. Und in dieser Situation geht Jesus mal den Weg des Hungers und er tut es auch gleich sehr, sehr gründlich. Ich brauche, um zwischen ich fühle mich wohl und ich habe irgendwie nagenden Appetit nach einer Tüte Chips, brauche ich an so einem normalen Abend, wenn ich mal frei habe und wir auf dem Sofa sitzen und irgendeine Serie gucken, brauche ich ungefähr eine Dreiviertelstunde. Zwischen Abendbrot, dann geht der Insulinpegel los und dann möchte ich eine Tüte Chips. 45 Minuten. Jesus, 40 Tage. Da steht, dann hatte er Hunger. Nach der Tüte Chips möchte ich ein Eis. Weitere 30 Minuten in den Abend hinein. Jesus, 40 Tage und 40 Nächte. Das sind die Dimensionen, von denen wir hier reden. Es ist der Moment, in dem, also als Jesus dann wirklich einen Hunger hat, das ist der Moment, in dem Körper und übrigens auch die Seele, das ist ja meine Chips-Erfahrung, die Seele unaufhaltsam fühlt, jetzt möchte ich mich belohnen, es bewegt sich alles in eine Richtung. Ich möchte etwas essen. In der Wüste ist keine Schublade, in der sich Chips und alles andere befinden, aber es ist ein Moment der Fremdbestimmung. Wenn ihr das kennt, also es ist ja nur Appetit, den wir hier in unserer Welt fühlen, wir haben ja keinen wirklichen Hunger, aber wenn das einsetzt, dann ist das Hirn irgendwie zurückgeschaltet. Da finden alle möglichen Prozesse im Körper statt, aber nicht Hirntätigkeit. Denn wir wissen alle, dass Zucker nicht gut für uns ist. Trotzdem ernähren wir uns ungesund. Und der Versucher in dieser Geschichte erkennt messerscharf die Situation, in der Jesus sich befindet und er hält sich nicht mit unnötigen Fragen auf. Er erkennt das Bedürfnis seines Klienten, er kennt dein Bedürfnis, wo du versuchbar bist, wo ich versuchbar bin, das weiß er ganz exakt. Und er hält sich nicht damit auf, drum rumzureden und zu sagen, wäre es jetzt nicht mal schön? Nix. Er sagt direkt, bist du Gottes Sohn, so sprich, dass diese Steine Brot werden. Und darin steckt eine Klugheit, die atemberaubend ist, finde ich. Daran können wir lernen, der Teufel ist nicht dumm. Er ist alles andere als das. Und man muss auch ehrlich sagen, wenn es etwas geballt Böses im Universum gibt, dürfen wir nicht erwarten, dass es doof ist. Das ist dann klug. Und hier haben wir es mit Klugheit zu tun. Denn was stattfindet, ist Folgendes. Der Versucher in dieser Geschichte nimmt den Hunger und bindet Jesu Identität an den Hunger. Er sagt, bist du Gottes Sohn? Oder anders formuliert, du kannst doch eigentlich nur Gottes Sohn sein, wenn du jetzt diesen Stein nimmst und daraus Brot machst. Es gibt lauter Alternativen zu diesem Szenario. Zum Beispiel, könntest du nicht einfach Brot schaffen oder könntest du deinen Hunger entfernen oder könntest du einfach etwas essen? Aber hier in dieser Situation bindet der Versucher Jesu Identität an das Vollbringen eines Wunders. Eigentlich ist die leibliche Versuchung, die Jesus hier erlebt, nämlich dass er Hunger hat, ja überhaupt nicht schlimm. Es ist eigentlich nur eine Übung. Jesus geht in die Wüste, um mal zu hungern. Und wenn Jesus jetzt Brot essen würde, ja und? Was ist dann passiert? Was ist da schlimm dran? Nichts. Aber der Selbstwert Jesu als Gottessohn wird hier vom Teufel an diesen Hunger gebunden. Und es geht eigentlich sogar noch einen Schritt weiter. Eigentlich steckt dahinter, ich werde dich als Gottessohn anerkennen, wenn du wirklich Gottessohn bist, ich werde dich anerkennen als das, was du bist, wenn du jetzt tust, was ich dir vorschlage. Wenn du es nicht tust, werde ich dich nicht anerkennen. Unsere Versuchung wäre vielleicht ein bisschen anders, aber ähnlich. Bei uns wäre es vielleicht so, dass wenn wir einen Punkt haben, in dem wir spüren, hier wäre ich gern enthaltsam, hier würde ich mich gern entwickeln. Ich würde nicht so gern Pornos gucken, ich würde nicht so gern Alkohol trinken, ich würde nicht so gern in der Fastenzeit Zucker essen. Das sind ja alles Entscheidungen, die in unserem Kopf vielleicht vorkommen in Bezug auf Versuchungen. Ich wäre nicht so gern geldgierig, ich würde nicht so gern Menschen hassen. Entscheidungen, die wir fällen. Die Frage wäre, ob unser Wert als Mensch an unserem Erfolg in dieser Frage hängt. Kannst du nicht Gottes Kind sein? Kannst du nicht geliebtes Kind Gottes sein, wenn du nicht erfolgreich bist in diesem Punkt? Erkennt Gott dich nicht mehr als seine Tochter oder seinen Sohn, sein geliebtes Kind, weil du nicht erfolgreich bist? Aber genau das schlägt der Teufel hier vor. Bist du nicht erfolgreich in dieser Sache, bist du nicht Gottes Kind. Das ist wirklich ein linker Zug. Und ich ahne, nein, ich weiß, dass ich in meinem Leben, und ich vermute, dass du es auch tust, bereits an dieser ersten Stelle erliegen. Dass wir verzweifelt sind, weil wir nicht alles schaffen, was wir uns so denken. Dass wir abends mit unserer Chipstüte da sitzen und wir hatten uns vorgenommen, uns besser zu ernähren und fühlen uns allein deshalb schamvoll, weil wir es nicht geschafft haben. Es geht noch gar nicht um Gott. Oder eine tiefe Ebene, wenn wir gedacht haben, wir würden gern dieses sündige Verhalten lassen und es gelingt uns nicht, dass wir uns Gott gegenüber schämen und denken, er kann jetzt nicht in mir seine Tochter, seinen Sohn mehr sehen. Er müsste mich doch jetzt eigentlich so verachten, wie ich mich selbst verachte. Jesus hat darauf eine wirklich kluge Antwort. Er sagt, es hängt nicht davon ab. In seinen Worten, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeden Wort, das aus dem Munde Gottes geht. Das heißt nichts anderes als, es kommt nicht auf den Körper an. Es kommt nicht auf das Brot an, das wir essen. Es kommt nicht auf diese Fragestellung an, ob ich jetzt ein Brot machen kann oder nicht, ob ich das jetzt esse oder nicht. Es kommt nicht darauf an, auf das, was der Teufel ihm jetzt vorschlägt, sondern er sagt, das Wort Gottes, das, was Gott über mich sagt, das ist das Entscheidende. In Jesu Situation war das ganz kurz davor gewesen, du bist mein geliebter Sohn. Zu dir gesprochen, zu mir gesprochen, wenn du das nicht hinbekommst, was du dir vorgenommen hast, was du dir wünschst, für dich ist das Wichtigste in dieser Situation, was Gott über dich sagt. Ich liebe dich. Du bist meine liebe Tochter. Ich vergesse dich nicht, auch wenn du das gerade nicht hinbekommst. Du bist mein lieber Sohn, auch wenn du in diese Versuchung wieder reingefallen bist und wieder reingefallen bist und vielleicht den Rest deines Lebens reinfällst. Jesus sagt, was Gott über uns spricht, darauf kommt es an. Die zweite Situation geht einen Schritt weiter. Jetzt führt nicht mehr der Heilige Geist Jesus, sondern er lässt den Teufel mal gewähren. Und der führt ihn in die heilige Stadt auf die Zinne des Tempels. Das ist eine wirkliche Steigerung. Vorher waren sie in der Wüste am Ort des Hungers, jetzt sind sie am heiligsten Ort zur Zeit Jesu. Auf dem ganzen Planeten Erde gab es keinen heiligeren Ort. Die Zinne des Tempels, also der Ort, an dem Gott persönlich wohnt. Wir sind also mitten in der Szenerie des Glaubens. Es geht jetzt plötzlich nicht mehr um leibliche Dinge. Das haben wir jetzt erledigt. Jesus hatte eine gute Antwort. Der Teufel war nicht so smart, wie er gedacht hat. Also geht er einen Schritt weiter und geht jetzt an unser Innerstes, an Jesu Innerstes, an die Überzeugung. Und wenn wir uns mal so vorfinden, heute Morgen in diesem Gottesdienst, dann fühlen vielleicht einige von uns, vielleicht nicht alle, doch, ich gehöre zu Gott, ich habe da so meine Probleme, hat Lars ja gerade drüber geredet, aber ich fühle mich schon so, dass ich mit Gott lebe und ich gehe mit ihm auch den Weg und auch wenn es mal kompliziert wird, ich versuche an Gott dran zu bleiben und er bleibt ja auch an mir. Da sprach der Teufel zu Jesus, bist du Gottes Sohn, die Formulierung kennen wir schon, so wirf dich hinab von der Zinne. Denn es steht geschrieben in der Bibel, er wird seinen Engeln für dich Befehl geben und sie werden dich auf den Händen tragen, damit du deinen Fuß nicht an einen Stein stößt. Die Frage dahinter ist, was bist du bereit zu tun, damit du in deinem Glauben dich anerkannt fühlst und damit du das Gefühl haben kannst, du machst das Richtige, damit Gott dich liebt und du zeigst, dass du ihn liebst. Was musst du tun, damit das irgendwie funktioniert? Der Versucher kennt die Bibel mindestens so gut wie du und ich, vielleicht sogar besser, ich glaube besser. Und er wählt sich einen zur Situation passenden Vers aus, um dir deinen Glauben zu nehmen, um ihn dir zu verdrehen. Denn das ist auch eine Wahrheit. Wir können mit der Bibel gegen den Glauben sprechen. Das ist nicht kompliziert. Es gibt lauter Dinge, die verwirrend sind im Leben und auch Glaubensdinge sind verwirrend und wir sind auch verwirrbar in dieser Frage. Das muss man schon sagen. Der Teufel spricht in dieser Situation nichts anderes als spring, dann kann ich glauben, dass du Gottes Sohn bist. Eigentlich hatte er diese Masche gerade schon mal erfolglos probiert, nämlich die Frage, ob Jesus selbst wert als der, der er ist, der Sohn des lebendigen Gottes, davon abhängen könnte, ob ein anderer ihn bestätigt. Dann kann ich glauben. Dann kannst du vielleicht auch selbst glauben, dass du Gottes Kind bist, wenn du dieses Glaubenswagnis eingehst. Ein Glaubenswagnis. Das ist etwas, was ich eigentlich positiv finde. Denn Jesus hat seine Jünger oft herausgefordert, wirklich oft herausgefordert, ein Glaubenswagnis einzugehen. Ihr erinnert euch, 6. Februar, vor einem Monat, war das Predigttext. Petrus auf dem Wasser. Da wollte Petrus das Wagnis eingehen, aber wir erinnern uns daran. Jesus hat oft zu seinen Jüngern gesagt, einen Schritt weiter zu gehen, noch einen Weg zu gehen. Aber hier in dieser Situation spricht nicht der Heilige Geist, spricht nicht Jesus, sondern hier spricht der Versucher. Und er möchte etwas Jesus auflegen, quasi als Beweis des Glaubens auflegen, den Jesus erbringen soll, was vollkommen absurd ist. Das ist nicht Gottes Plan für diese Situation. Und das zu unterscheiden, ist eine schwierige Situation. Sie ist wirklich kompliziert. Und in uns wachsen manchmal so Ideen, und ich weiß, dass ich als junger Mann so eine Idee hatte, ich erzähle sie euch gleich, wo in uns Ideen wachsen, dass wir uns fragen, muss ich das jetzt tun, um zu Gott zu gehören? Meine Idee, als ich so 19 war, ich müsste unbedingt 10% meines Geldes geben. Ich habe damals bei Daimler gearbeitet als Werkstudent und ich fragte mich, ob ich nicht 10% meines Geldes geben müsste. Das ist keine schlechte Idee. In der Bibel haben die das alle getan. Den Zehnten geben. Aber ich als so 18-, 19-Jähriger war wie fixiert auf diesen Gedanken. Also suchte ich Hinweise darauf, dass das Gottes Plan wäre. Aber es war, glaube ich, gar nicht Gottes Plan. Ich dachte aber, es müsste so sein. Und diese Art von Verwirrung, also wo stehen wir gerade in Bezug auf Gottes guten Plan, ist nicht einfach zu entscheiden. Und in dieser Situation macht der Versucher es richtig vor. Du kannst nur richtig glauben, du kannst nur richtig Gottes Sohn sein, wenn du das tust. Ganz ehrlich, wäre Jesus gesprungen, als Gottes Sohn wäre er vielleicht sanft zu Boden geschwebt, vielleicht wären die Engel da gewesen, vielleicht hätte er es überlebt, aber vielleicht wäre er auch einfach stumpf aufgeschlagen und die Heilsgeschichte Gottes mit seinen Menschen wäre zu Ende gewesen. Die Frage also, wer entscheidet, was das Richtige ist in Bezug auf deinen Glauben, ist nicht unkompliziert. Und Jesus sagt hier an dieser Stelle, du sollst Gott nicht versuchen. Das heißt nichts anderes als, hör auf Gottes Plan. Und unser alter Pastor Krüger in Dänischen Hagen hat dazu mal gesagt, nur der Teufel hat's eilig. Das fand ich ganz passend für diese Situation. Weil der Teufel wollte, dass Jesus jetzt und hier auf der Zinne in einem vollkommen wahnsinnigen Glaubensschritt beweist, dass er glaubt. Es muss jetzt sein. Spring! Wenn du jetzt nicht springst, ist es mit deinem Glauben vorbei. Und da dachte ich an Helmut Krüger. Nur der Teufel hat es eilig. Lass dir Zeit. Bete nochmal darüber. Frag Gott, ob das wirklich das ist, was er von dir möchte. Es kann ja auch sein, dass er ein Wagnis von dir möchte, etwas Großartiges von dir möchte. Das passiert auch. Aber du musst es nicht jetzt entscheiden. Du musst nicht auf jede Einflüsterung, die dir in die Birne kommt, hören und immer gleich alles tun, was dir gerade naheliegend erscheint. Ich glaube, das ist die Erkenntnis dieser Situation. Auf jeden Fall hängt Jesus seine Identität als Gottes Sohn nicht an die Anerkennung durch andere, und schon gar nicht an die Anerkennung dieses Versuchers, der auf ihn einredet. Er hängt seine Identität darin, Gott zu gehorchen, auf ihn zu hören und Gottes Weg zu gehen. Und das heißt, auch Risiken einzugehen, aber nicht jedes Risiko einzugehen. Also auseinanderhalten, das ist hier die Fragestellung dahinter. Und wiederum führte ihn der Teufel mit sich auf einen sehr hohen Berg und zeigte ihm alle Reiche der Welt und ihre Herrlichkeit und sprach zu ihm, das alles will ich dir geben, wenn du niederfällst und mich anbetest. In diesem dritten Anlauf sind eine Menge Themen enthalten und ich werde es ein bisschen knapp halten in der 23. Minute dieser Predigt. Wir können auf jeden Fall feststellen, dass der Teufel lügt wie gedruckt. Denn er hat nicht die Vollmacht, Jesus das zu geben, was er ihm verspricht. Aber darin hängt eine Versuchung. Und zwar ist es die Versuchung, wir könnten alles haben, was uns Spaß macht. Das ist aber nicht wahr. Die Bibel erklärt uns sehr deutlich, wir nehmen mal die 10 Gebote meinetwegen. Gott erklärt uns eindeutig, dass wir nicht alles haben können, was uns Spaß macht. Du sollst nicht begehren deines Nächsten Weib, Knecht, Markt, Vieh, noch alles, was dein Nächster hat. Das sagt doch nichts anderes, du kannst nicht alles haben. Du kannst eine Menge haben. Hiob war steinreich und er war ein Mann Gottes. Du darfst als Frau Gottes steinreich sein, das ist okay. Aber du kannst nicht alles haben. Es gibt da Grenzen. Der Teufel lügt also wie gedruckt. Indem er vorgibt, wenn du das Knie vor dem Richtigen beugst, wenn du den richtigen Weg gehst, kannst du alles haben, was dein Herz begehrt und noch viel mehr. Nämlich in diesem Fall den gesamten Planeten Erde. Das werde ich dir alles geben. Das klingt in einer Predigt vielleicht ein bisschen absurd, aber in Wahrheit steckt in unserer Seele etwas drin, was dieses frühkindliche Verlangen des Einverleibens aller Dinge sehr wohl kennt. Wir kennen das, dass wir, also ich kenne es, vielleicht kennst du es auch, dass das, was ich habe, mir nicht genügt, dass ich noch mehr möchte. Ein Auto kann man immer ersetzen durch ein besseres und neueres Auto. Neuwagengeruch, das wäre mal was. Und warum sollen 80 PS hinreichend sein? 150 PS? Ach Quatsch, 250 PS wären besser als 150 PS, auch wenn es ein Tempolimit gäbe, was es ja zum Glück bei uns nicht gibt. Natürlich wäre eine jüngere Frau vielleicht noch interessanter als eine ältere Frau. Nein. Aber ihr versteht den Gedanken. Natürlich gibt es immer noch etwas, was man noch verbessern könnte, wie das neue iPhone. Natürlich gibt es immer noch etwas und immer noch etwas und immer noch etwas. Und dieser Gedanke steckt dahinter. Willst du nicht auch alles haben? Noch mehr, als du hast? Du müsstest nur. Und in dem du müsstest nur steckt die Versuchung. Nachdem die ersten beiden Themen vom Körper und vom Glauben her kamen, und wir wären da schon gescheitert, ist die dritte Frage, lohnt es sich? Lohnt es sich eigentlich, mit Gott zu leben? Lohnt es sich eigentlich, vor Gott sein Knie zu beugen? Oder hast du vielleicht zu wenig, weil du diesen Weg gehst? Wird dir vielleicht etwas Wertvolles, etwas, was du unbedingt gern haben möchtest, aber als Christin oder als Christ nicht haben kannst, vorenthalten, obwohl das doch so wunderbar wäre? Musst du vielleicht auf etwas verzichten, was du unbedingt gern hättest, aber Christen können das nun mal nicht. Du kannst das nicht, wenn du diesen Weg gehst. Und da sagt der Teufel, einmal. Einmal nur musst du mir jetzt an dieser Stelle mal gehorchen. Ein einziges Mal anerkennen, dass ich es bin, der entscheidet. Dass ich dir alles gebe, was du dir wünschst. Dann wirst du es haben. Der Preis wird furchtbar sein, aber komm, einmal. Und da sagt Jesus, nun ist gut. Jetzt reicht es. Er hat ihn gewähren lassen, er hat ihm alle Fragen stellen lassen. Aber an diesem einen Punkt gibt es keinen Graubereich, gibt es kein Vielleicht. An diesem Punkt sagt Jesus, nein. Es gibt nur einen im Universum, den wir anbeten. Es gibt nur einen, dem wir gehorchen. Es gibt nur einen, dem wir uns vollkommen hingeben. Und das, was wir dann haben, reicht. Das ist genug für uns. Dann ist die Ehe eine heilige Ehe. Dann reicht das Auto, was wir haben. Dann ist es damit auch mal genug, mit dem, was wir an Geld haben oder an Essen oder an Besitz oder Kleidung oder Wohnung oder was auch immer. Es ist denen, die Gott folgen, immer alles genug, wenn sie ihm folgen. Und deshalb sagt er, du sollst Gott allein anbeten. Das ist der Weg, den Jesus für sich wählt und den er uns anbietet als den Weg zu voller Genüge, sagt die Bibel darüber. Dass wir alles haben und es wird genug sein. Und in diesem kleinen Augenblick geschieht etwas, was diejenigen von uns, die Filme mögen, aus dem Herrn der Ringe kennen. Wer hat den Herrn der Ringe, die Filme gesehen? Einmal Handzeichen bitte. Das sind wirklich viele. Dann denken wir jetzt an die Brücke in Moria, wo Gandalf auf der Brücke steht und da kommt so ein riesen Dämon aus der Finsternis und der Zauberer steht da auf der Brücke und der rammt seinen Stab in die Brücke und sagt, du kannst nicht vorbei. Und zwar ist es ein Wort der Macht, das er spricht. Und die Brücke bricht und der Balrog stürzt in die Tiefe. Lange Geschichte. Und Jesus tut hier in dieser Situation das Gleiche. Ich musste daran denken. Er spricht ein Wort der Macht. Hier ist Ende. Und Jesus zeigt sich, nachdem er ein kläglich hungernder Typ in der Wüste war, nachdem er vor die Situation geführt wurde, seinen Glauben in einem Superexperiment als Flieger vorzuführen und nachdem ihm alles vorgelegt wurde, was man sich so wünschen kann, er hätte es alles haben können, nachdem das alles geschehen ist, erweist Jesus sich in Sekundenbruchteilen als der, der in Wahrheit ist. Er befiehlt dem Versucher, das Feld zu räumen. Er sagt, weg mit dir, Satan. Und der Satan geht. Er wird auf seinen Platz verwiesen. Und dann heißt es, und damit schließe ich heute, da verließ ihn der Teufel, er gehorcht, Und siehe, da traten Engel herzu und dienten Jesus. Und plötzlich löst sich alles auf. Alle Fragen sind gelöst. Die Engel kommen, von denen der Teufel gesagt hatte, sie würden Jesus tragen, wenn er springt. Sie sind tatsächlich da. Sie gehorchen Jesus. Und sie dienen ihm. Was denkt ihr, was sie wohl getan haben? Sie haben einen Tisch aufgestellt. Da war jede Menge Wasser und da war Essen. Und Jesus, in der Fülle der Herrlichkeit Gottes, ist auf diesem Berg, nimmt eine schöne Mahlzeit zu sich und es ist die Harmonie der Schöpfung Gottes in diesem Augenblick vorhanden. Und jetzt kommt das Schwierige. Wir wären schon beim Hunger gescheitert. Ganz sicher hätten wir auch nicht widerstehen können, irgendeinen coolen Glaubensstunt abzuliefern und irgendwas Verrücktes zu tun, damit andere glauben, dass wir Christen sind oder wir selbst glauben, dass wir Christen sind. Und ganz sicher würden wir dieser Art von Versuchung, dass uns alles gegeben wird, wenn wir einmal das Falsche tun, wir würden es sicher tun. Deshalb ist der Sohn Gottes erschienen, das war unser Wochenspruch, damit er die Werke des Teufels zerstöre, damit es nicht mehr davon abhängt, was wir schaffen, sondern es gilt für uns, was Jesus gehört hat, als er aus dem Wasser der Taufe stieg. Du bist eine geliebte Tochter Gottes, egal was du schaffst. Du bist ein geliebter Sohn Gottes, egal welcher Versuchung du nicht widerstehen konntest oder nicht widerstehen kannst. Sondern Gott liebt dich jetzt und bis in alle Ewigkeit. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als unsere menschliche Vernunft, der bewahre eure Herzen und Sinne in Jesus Christus, unserem Herrn. Amen.